Könnte man eigentlich jetzt auch mal sagen, nur zwei Lieder singen und es auch schön war's. Drei Sätze darf ich noch sagen. Okay. Ja, ein paar Gedanken möchte ich mit euch teilen. Und zum Ausgangspunkt kurzes Wort lesen aus dem Johannesevangelium Kapitel 12, die ersten drei Verse. Da heißt es, und Jesus kam sechs Tage vor dem Passa nach Bethanien, wo Lazarus war, der von Jesus aus den Toten auferweckt, den er von den Toten auferweckt hatte. Sie machten ihm dort ein Abendessen und Martha diente. Lazarus aber war einer von denen, die mit ihm zu Tisch lagen. Und die Maria war auch dabei, das ist die Geschichte, wo sie dann dieses kostbare Salböl über seine Füße ausschüttet und ihm salbt. Ein paar Gedanken zu den drei Geschwistern, die hier genannt werden in dieser Geschichte und ein paar Stellen drumherum. Ich möchte sprechen über Hingabe. Hingabe an Jesus. War das jetzt schon die drei Sätze, oder? Amen. Okay. Über Hingabe an Jesus. Und ich möchte ein bisschen über die Martha sprechen, weil mich das auch berührt hat. Die Martha hat sich hingegeben in ihrem Dienst, den sie für Jesus getan hat. Wenn man über die Martha spricht, dann sind es ja oftmals so Gedanken, die war viel zu sehr mit allem Möglichen beschäftigt, das Eigentliche hat sie verpasst. Ich glaube, dass die Martha wirklich eine Persönlichkeit war, die Gott hingegeben gedient hat. Sie hat einen Dienst getan, weil sie Jesus kennengelernt hat und es war ihr wichtig, ihm was Gutes zu tun. Sie hat gedient, glaube ich, aus vollem Herzen. Sie hat Jesus, so heißt es in Lukas 10, 38, brauchen wir jetzt nicht alle Stellen so nachlesen, aber ich erwähne es euch, falls ihr es nachlesen möchtet, oder später nochmal hört oder aufschreiben wollt. Da heißt es von ihr, Jesus kam mit seinen Jüngern in ein Dorf, wo sie bei einer Frau aufgenommen wurden, die Martha hieß. Also sie nahm nicht bloß Jesus, auch seine ganzen Jünger auf. Sie war bereit, das, was sie hatte, ihm zur Verfügung zu stellen. Sie hat gesucht nach besten Kräften, nach bestem Wissen und Gewissen für Jesus und seine Jünger zu sorgen. Die würden wir vermutlich, wenn wir sie so erleben, im Dienst, alle hoch ansehen und sagen, Mensch, wenn du einen in der Gemeinde brauchen könntest, dann ist Martha. Die fragt man, die ist da, die macht ihr Sach, die schwätzt nicht groß rum, sie tut einfach. Wunderbar. Die hätten wir auch gerne in der Gemeinde. Ich glaube, zunächst mal, natürlicherweise ist eine Voraussetzung, dass man wirklich Jesus dienen kann, sagt Jesus auch selber, dass einem selbst mal gedient wurde. Ich kann eigentlich bloß das geben und weiterreichen, was ich selbst empfangen habe. Das ist eine Voraussetzung, davon spricht Jesus zum Beispiel im Petrus gegenüber, als er seine Jünger die Füße waschen wollte und der Petrus sagt, nee, sogar das ist, Herr, du kannst mir nicht Füße waschen, das ist ein Sklavendienst, also wenn hier jemandem anderen die Füße wäscht, dann bin ich das und dann wasche ich deine Füße. Und dann sagt Jesus, hey, wenn du das nicht zulässt, dass ich dir diene, da kannst du überhaupt nicht mein Jünger sein. Du kannst überhaupt nicht irgendwas für mich tun. Du musst es zulassen, dass ich für dich etwas tue. Und dann hat der Petrus ja gleich überzogen reagiert, wie er halt so war. Und er hat gesagt, also gut, dann nicht bloß die Füße, dann wasch mich bitte ganz. Er hat gesagt, nein, mit den Füßen reicht's. Lass einfach so gut sein, wie ich dir's mache. Lass dir dienen. Jesus hat selber gesagt in Matthäus 20, 28, so der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse. Ich bin nicht gekommen, um von euch bedient zu werden. Ich bin gekommen, um euch zu dienen. Jesus ist auf diese Erde gekommen, um uns etwas Gutes zu tun. Er ist nicht auf die Erde gekommen, damit er sich irgendwie beehren lässt und durch die Gegend chauffieren lässt und alle Leute ihm zujubeln. Er ist auf diese Erde gekommen, damit er den Menschen dient. Damit er uns Dienst tut. Es ist eigentlich unfasslich, dass Gott aus dem Himmel kommt, um den Menschen zu dienen. Das sagt jeder mit normalem Menschenverstand, glaube ich, da stimmt was nicht. Das geht doch gar nicht. Und vermutlich hätte er mir uns auch gewehrt, wie in Petrus, und gesagt, ja, das ist falsch rum. Und Jesus sagt, nein, ich muss euch und will euch dienen. Und wir müssen lernen, vielleicht müssen wir das alle ein Stück weit lernen, dass wir uns dienen lassen von Jesus, bevor wir ihm etwas Gutes tun möchten oder in seinem Auftrag unterwegs sein möchten und können. Und glaube ich, das passt auch ganz gut zu dem, was Diana als Einleitung gebracht hat, von dieser Ruhe. Wir müssen erst lernen, in diese Ruhe, in diese Gelassenheit zu kommen. Eigentlich brauche ich für den Lauf der Welt gar nichts tun. Ich kann auch gar nichts tun. Ich darf mich einfach zurücklehnen. Ich darf zur Ruhe kommen. Ich darf Gott sein Werk tun lassen. In meinem Herzen, in meinem Leben und überhaupt, weil ich gar nichts Bedeutendes dazu beitragen könnte. Jesus kam, um uns zu dienen. Und wir lieben ihn, so heißt es auch, so sagt der Johannes, drückt es so aus, wir lieben ihn, warum? Weil er uns zuerst geliebt hat. Es kann nur eine Reaktion, bloß eine Folge sein. Wir sind gar nicht die Initiatoren. Er ist der Initiator, er liebt uns. Und aus diesem Geliebtsein von Jesus heraus kann ich wieder lieben. Mehr kann ich gar nicht bringen. Ich empfange und gebe das weiter, was ich empfangen habe. Und ich glaube, so ist es auch, wenn wir zusammenkommen, um Gottesdienst zu feiern. Manches Mal denken wir ja, wir müssten irgendwas produzieren. Wir müssten irgendwas machen. Wir dienen Gott. Indem wir ihm Loblieder singen, indem wir alles Mögliche tun. Aber Tatsache ist, dass wir uns zuerst diesen Dienst von Jesus annehmen müssen, um überhaupt irgendeine Reaktion geben zu können. Er dient uns. Ich glaube, dass das mehr Wirklichkeit unserer Gottesdienstzeiten und unserer Begegnungen miteinander werden sollte, werden könnte, dass wir uns zuallererst, wie soll ich das ausdrücken, so in die Wirklichkeit Gottes hineinbegeben. So ähnlich vielleicht, wenn man Bild gesprochen, wie es der Mose getan hat, als er in das Zelt der Begegnung mit Gott, die sogenannte Stiftshütte, hineinging. Er ging dort hinein, weil damals Gott sich in der Stiftshütte, später im Tempel, geoffenbart hat. Dort ging er hin und dort war Gottes Dienst eigentlich im Eigentlichen. Er begegnete Gott, er ging in die Gegenwart Gottes hinein. Mose auf dem Berg Sinai, er ging in diese Wolke hinein und ist Gott begegnet. Gott war in dieser Wolke, er hat sich so offenbart. Im Tempel hat er sich so geoffenbart, er war da. Also die Menschen, die Gott begegnen möchten, die Gottesdienst feiern möchten, sollten sich eigentlich immer in dem Bewusstsein begegnen oder dahin gehen, ich begebe mich in die Gegenwart Gottes. Nicht weil, also jetzt bitte nicht so vorstellen, wenn man sagt, jetzt kommen wir in den Gottesdienst, ich begebe mich jetzt in den Gottesdienstraum in der VM Wälde oder irgendwo sonst Gottesdiensträume sind und da begegne ich ihn, weil er da ist. Aber im übertragenen Sinne, Gott ist überall, das weiß ich. Aber im übertragenen Sinne, wenn wir Gottes in den Gottesdienst gehen, glaube ich, bringen wir etwas anderes mit. Wir bringen auch eine andere Haltung, eine andere Erwartung mit, wenn wir bewusster gehen, ich gehe in die Gegenwart Gottes. Ich will einfach Gott begegnen. Da geht er nämlich hin und sagt, jetzt machen wir Lobpreis und hoffen, dass der Herr kommt. Nein, der Herr ist schon da und ich begebe mich in seine Gegenwart. Das ist eine andere Voraussetzung. Und es ist weit mehr als einfach einer Gewohnheit nachzugehen, dass man am Sonntagmorgen 10 nach 10 sich versammelt und sagt, jetzt machen wir Gottesdienst. Das ist weit mehr als eine Pflicht zu erfüllen. Das ist was anderes, als dass man jemandem gefallen tut. Sagt der Pastor, hat mich schon lange nicht mehr gesehen, ich gehe mal wieder in den Gottesdienst oder irgend sowas, ja. Es ist weit mehr, als Menschen zu begegnen. Natürlich begegnen wir uns auch einander und das ist auch schön und das genießen wir auch und das dürfen wir auch. Aber das Eigentliche, das Zentrum, ist, dass wir uns in die Gegenwart Gottes bewegen. Also ich kann nur Gottesdienst feiern, wenn ich in diesem Sinne mich in Gottes Gegenwart hinein begebe und alles mitbringe, was ich habe, was ich bin. So sagte Paulus an einer Stelle, Römer 12, das ist euer vernünftiger Gottesdienst, dass ihr alles hingebt, eure Leiber, und damit verbunden euer Leben, alles, was ihr habt, ihm weit hineingehen als ein heiliges, lebendiges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das ist Gottesdienst. Und der Paulus, sowohl wie der Petrus, die schreiben an verschiedenen Stellen, dass sie sich in diesem Sinne als Diener Gottes sehen, als Knechte Gottes, ja, als Sklaven Gottes, die etwas von ihm, von sich selber geben, ja, die sich selber hingeben, weit weg von irgendeinem Anspruch, den Gott an sie gestellt hätte, sondern als Reaktion auf das, was Gott ihnen schon gegeben hat, was durch Jesus zu ihnen kam. Ist ein wenig kompliziert, oder? Versteht ihr, was ich meine? Also ich selber gebe mich hinein in Gottes Gegenwart als ein Opfer für ihn, so wie er sich für mich als ein Opfer gegeben hat. Und ich glaube, wenn das so unser Denken mehr wird oder neu wird und wir sagen, Herr, ich bin einfach hier, weil ich dir begegnen möchte, dann wird der Dienst für ihn ganz anders ausfallen. Gottesdienst, und das bezieht sich dann wieder vielleicht auch auf die Martha mehr als auf die anderen in diesen Geschwisteraufreihung. Gottesdienst ist auch Dienst am Nächsten. Matthäus 25 wird uns da eine sehr eindrückliche Geschichte von Jesus erzählt, wo er sagt, alles, was ihr einem dieser meiner Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Und was ihr denen nicht getan habt, das habt ihr mir nicht getan. Ich glaube, das ist so ein Martha-Auftrag und Dienst. So. Ich tue etwas für meine Nächsten. Ja. Jesus, du bist da, deine ganze Jünger sind mitgekommen, vielleicht sonst noch ein paar andere, die mitgelaufen sind, und alle bediene ich. Ich bin da für dich. Ich gebe alles für dich. Du bist willkommen in meinem Haus, jederzeit. Du kannst bleiben, solange du willst. Ich diene dir. Ein hingebungsvoller Dienst, den die Martha gelebt und praktiziert hat. Paulus sagt, suche ich etwa Menschen damit zu gefallen, mit dem, was ich tue? Er sagt, wenn ich menschengefällig sein wollte, dann wäre ich kein Knecht Jesu. Um das geht es nicht, dass wir mit dem, was wir tun, menschengefällig handeln. Es geht darum, dass wir Gott dienen. Das ist echter Gottesdienst. Mal ganz abgesehen von dem, was wir als Gottesdienst bezeichnen, wenn wir für ein paar Stunden in der Gemeinde zusammenkommen. Gottesdienst findet dort statt, wo wir Gott dienen, wo wir das tun, was ihm dient. Und Jesus selber hat uns sein Vorbild ja gegeben und hat gesagt, ich bin euer Diener. Lukas 22, wer ist größer, der zu Tisch sitzt oder der Dienende, sagt er. Ist nicht der zu Tisch sitzt. Ja, der am Tisch sitzt und bedienen lässt, der ist größer. Aber ich bin mitten unter euch, sagt Jesus, wie der Dienende. Ich bin der Dienende, mitten unter euch. Und der Dienst am Nächsten, den wir leisten können, der Dienst an anderen Menschen, den wir leisten können, den nimmt Jesus auf wie einen Dienst an sich selbst. Man könnte schon fast sagen, deine Stellung im Reich Gottes richtet sich nach deinem Dienst, nach dem, wie weit unten du dich ansiedeln kannst oder willst. Ich bin euer aller Diener. Sagt er, wer der Größte von euch sein will, der soll euer aller Diener sein. Oder dann manche gesagt, ja, ich bin der Demütigste. Ich ordne mich unter einen unter. Ich gar nicht merkt, wie stolz das klingt. Gell? Jesus, er hat alle zusammengerufen und hat gesagt, ihr wisst, wie die Machthaber dieser Welt ihre Völker unterdrücken. Wer die Macht hat, nutzt sie rücksichtslos aus. Die meisten Menschen, behaupte ich, tun das so. Aber bei euch soll es nicht so sein. Wer bei euch der Größte sein will, der soll sich unter alle anderen unterordnen. Und der Maßstab für einen geistlichen Stand, vielleicht für geistliche Bildung oder geistliches Wachstum, wie immer es ausdrücken möchtest, für geistliche Reife, das liest sich nicht unbedingt am sichtbaren und menschlich messbaren Dingen ab, sondern in dem, dass wir Diener sind, Knechte und Mägde, in dem, dass wir nicht auf uns schauen, sondern auf das, was andere brauchen und auf das, was Gott die Ehre gibt. Den Wert unseres Lebens brauchen und dürfen wir gar nicht nach menschlichen Maßstäben irgendwie für uns beanspruchen. Bei Gott sehen die Wertmaßstäbe ganz anders aus. Gott will, dass wir ihm dienen. Ja? Das heißt, dass wir ihm uns selbst schenken. Ich selbst trete hinein in seine Gegenwart und sage, Herr, hier bin ich. Ich bin einfach da für dich. Vielleicht noch nicht einmal, ich mache dir dieses oder jenes. Noch nicht einmal, ich bringe dir dieses oder jenes mit. Noch nicht einmal, guck mal, hallo, ich bin für dich da. Nein, du bist einfach da. Wir treten in seine Gegenwart. Und er honoriert es. Alles, was ihr tut, sagte Paulus in Kolosser 3, 23, das tut von Herzen für den Herrn und nicht für Menschen. Selbst wenn wir es für Menschen tun. Selbst wenn wir vielleicht irgendwelche alltäglichen Dinge tun. Ein Omelett backen oder in der Küche stehen oder Rasenmäher. Oder für den Chef irgendwelche Kurierdienste machen. Vielleicht irgendwelche Dinge, von denen du sagst, für das bin ich eigentlich gar nicht hier. Einfach tun, einfach dienen. Das honoriert Gott, das ehrt ihn, das sagt er, gefällt mir. Das hast du mir getan. So soll unser Denken sein. Alles, was wir tun, ob kleine oder große Dinge, ob irgendwas Bedeutendes in menschlichen Augen oder Unbedeutendes, alles, was du tust, tu es einfach für mich. Das gefällt Gott. Und ich glaube, die Martha tat, was sie tat, mit Hingabe. Ich habe mir so überlegt, neu überlegt, was war eigentlich das, was Jesus ausgedrückt hat ihr gegenüber, nicht so toll in der Maria, in der Martha, ihrem Leben. Was hat Jesus nicht so gefallen an dem, wie sie agiert hat? Und ich habe mir so überlegend gedacht, vielleicht war ihr eigentlicher Fehler, den Jesus kritisiert hat, der, dass sie gemeint hat, so wie ich Jesus diene, musst du ihm auch dienen. Dann ist es richtig. Sie ist nämlich zu Jesus dann gekommen, wie ihr alle wisst. Sie kam zu Jesus und sagt, hey, guck mal, ich schaffe hier für deine ganze Jünger, das ist ja alles in Ordnung. Ich mache das gerne. Ich mache das wirklich gerne. Ich gebe alles, was ich kann, aber ich komme einfach nicht rum. Merkst du das? Und hier, Maria, die hockt bloß da neben dir dran und guckt zu. Das kann ja wohl nicht sein. Die soll doch gefälligst auch was tun. Jesus hat nicht ihren Dienst kritisiert, glaube ich. Es war so diese Haltung, das, was ich tue, muss sie auch tun. Und im Umkehrschluss, das, was die tut, das ist nicht richtig. Das kommt ja noch gleich dazu. Gell? Die soll gefälligst auch so leben, wie ich lebe. Und vielleicht sind wir an mancher Stelle auch so getaktet, dass wir denken, so ist es richtig, wie ich das sehe und wie ich das mache. Und ich diene Gott hingebungsvoll. Ja, das möchte ich tun, mit aller Einschränkung unserer Unvollkommenheit. Aber ich gebe, was ich kann, und ich möchte gerne, dass der andere das gefälligst auch tut. Und erst dann sind wir richtige Gemeinde. Oder erst dann sind wir richtige Jünger und Jüngerinnen Jesu. Wenn man alles Gleiche macht. Nein. Jesus sagt sogar dann zu Martha, dass die Maria das bessere Teil erwählt hat. Und ich glaube, man müsse gar nicht einseitig werden und sagen, das, was die Martha gemacht hat, war schlecht und das andere war gut. Vielleicht gehört einfach beides zusammen, aus der richtigen Haltung heraus. Das Dienen, das Jesus uns ja auch vorgemacht hat. Und er sagt, das ist richtig. Und was du einem meiner Geringsten getan hast, hast du mir getan. Das ist ja nicht, dass wir das wegschieben könnten und sagen, der Dienst ist nicht wichtig. Nur was Maria gemacht hat, ist wichtig. Sondern es ist beides. Und zwar immer im Sinne davon, das, was der Herr jetzt für mich hat, das tue ich. Jetzt bin ich im Gottesdienst. Herr, jetzt will ich einfach mich in deine Gegenwart hineinbegeben. Ich bin da für dich. Du bist jetzt für mich da, ich bin für dich da. Ich höre, was du zu sagen hast. Warum hat die Maria das bessere Teil erwählt? Sie wollte nah bei Jesus sein. Ich glaube, auch in unserem Dienst, den wir tun, können wir nah bei Jesus sein. Aber es ist eine andere Dienstvoraussetzung, wenn ich das aus dieser Haltung heraus tue. Jesus, ich bin nah bei dir und jetzt, ich möchte einfach nur aus dieser Nähe von dir heraus das machen, was du mir zeigst. Und alles andere ist unwichtig. Und für den Moment war wichtig für die Maria, Jesus zu sehen, Jesus zu hören, nahe bei ihm zu sein. Ihr reichte es, ihm zuzuhören. Seine Gegenwart in sich aufzusaugen. Sie suchte Tuchfühlung mit ihm. Sie bewunderte ihn. Sie himmelte ihn an, ja, könnte man sagen. Sie hat einfach sich selber in seine Gegenwart hineinbegeben. Ich glaube, dass das so das Geheimnis in dem Ganzen ist, wie wir mit unserem Gott leben dürfen. Und was wir dann schlussendlich auch tun. Insofern die Maria hat eine hingebungsvolle Anbetung gelebt. So wie die Martha einen hingegebenen Dienst getan hat. Die hat sich hingegeben. Ich sage auch nicht, dass das die einzig richtige Version ist, wie man das sehen kann. Aber ich glaube, die Martha hat wirklich alles gegeben, was sie konnte, aus ihrer Sicht heraus. Und sie bloß denkt, so müsste es bei anderen auch sein. Und Jesus sagt, hey, die Maria hat das bessere Teil erwählt. Sie ist nahe bei mir. Und wahrscheinlich ist es so, dass wir beides verbinden müssen, damit wir ihm wohlgefällig, wirklich wohlgefällig leben. Damit wir wachsen in dem, was er für uns bereitet hat. Nämlich, dass wir Dienst tun aus dieser Haltung der Hingabe und der Anbetung und des in ihm Verlorenseins. Ich möchte da mehr reinwachsen, dass ich mich in ihn hinein verlieren kann. Und das, was dann als Auftrag und als praktische Umsetzung folgt im Dienst, glaube ich, hat eine komplett andere Wirkung als das, was man einfach so aus dem Machen, man muss etwas machen, rausproduzieren kann. Ich glaube, es ist gut, was zu machen. Es ist gut, etwas zu tun. Es ist ja wichtig. Es geht ja gar nicht darum, dass man alle bloß nur hinsitzt und Fiesen auflegt. Um das ist nicht meine Rede. Es geht darum, dass wir in diese Ruhe, um es mit den Worten vom Anfang zu sagen, in diese Ruhe, in diese Gegenwart, in diese Einheit mit Gott hineinkommen, wo man mal alles andere außer vor lässt und sagt, Herr, ich bin einfach nur für dich da. Ich höre dir zu. Habt ihr das auch schon mal gemerkt, wie schwer das ist für uns? Vielleicht auch in unserer Kultur, ich weiß es nicht, vielleicht fällt es alle Menschen auf der Welt schwer. Aber bei uns kommt man so vor, als sei es uns besonders schwer fallen, in diese Ruhe einzugehen. Einfach mal alles andere wegzulassen. Ich weiß nicht, an welcher Stelle dir das so geht. Aber mir geht es manchmal so, wenn ich dann irgendwas lese in der Bibel, oder irgendein guter Artikel und so, denke, oh, das kannst du für die nächste Predigt verwenden. Und sofort bin ich wieder im Dienstgedanken. Ja? So gar nicht so einfach mal sagen, Herr, sprich du zu mir. Sofort immer vernetzen mit was anderem. Nicht zuerst einfach mal hören, was er zu sagen hat. Sofort mit was anderem verknüpfen. Dienstauftrag. Oh, das habe ich gut gefunden, das müssen wir auch umsetzen. Oh, das hat mir gut gefallen, das habe ich mal gehört oder da habe ich es gelesen oder da war die Gegenwart Gottes auch so nahe. Wie könnte man das umsetzen in irgendein anderes Zusammenhang hinein? Nein, einfach komm zur Ruhe. Diese Entspannung, dieses oh, ich bin einfach bei dir, Gott. So wie die Maria. Man kann sich vielleicht so vorstellen, sie hat einfach zu ihm aufgeschaut und hat ihn, wie gesagt, angehimmelt. Sich so verloren und nichts anderes war mehr wichtig. Ich glaube, dass das ein Geheimnis ist, in das wir vielleicht auch uns neu hineinbegeben können. Dass wir davon mehr hätten so. Hingegebene Anbetung, alles andere vergessen können. Wie oft sind wir so beschäftigt in unsere Gedanken? Wie oft sind wir so umtriebig, so orientiert an allem Möglichen, was noch zu erledigen ist, was man auch noch tun könnte? Und so schwer einfach da zu bleiben und zu sagen, Herr, ich bin einfach nur bei dir. So schön, dass du da bist. Ich genieße deine Gegenwart. Ich bin dankbar, dass ich ein Teil von dir sein darf. Ich genieße es einfach nur, dich anzuschauen. Und wenn sowas dann passiert, dass Menschen wirklich in so eine Ruhe reinkommen, dann sind Kritiker auch nicht weit, gell? Es geht auch immer ganz schnell. Ich denke an den Judas, der die Maria dann beobachtet hat, als sie Jesu Füße gesalbt hat und dem nichts anderes im Kopf rumgegangen ist, als was die Salbe kostet hat. Ja. Er sagt, ja, das hätte man auch andere Leute geben können. Wahrscheinlich gar nicht gemerkt, wie missachtend das auch Jesus gegenüber war, aber er dann ins Geld denkt. Es war schon im Alten Testament so, da fällt einem die Michal ein, die Frau von David, als er damals, als die Bundeslade wieder zurückkam nach Israel, nach Jerusalem, von den Philister lange Zeit dort gewesen, kam die Bundeslade zurück und der König heißt, er tanzte vor der Bundeslade her und die Michal, seine Frau, hat damals irgendwo aus dem Palast rausgeguckt zum Fenster und hat auch gedacht, also ich glaube, jetzt dreht er voll durch. Schämt er sich nicht vor dem Volk, sich so zu geben? Es war ihm egal. Hingebungsvolle Anbetung. Das hat die Maria gelebt. Und dann der Lazarus noch ein paar kurze Gedanken dazu. Er wurde der lebendige Zeuge von dem, was Jesus an ihm getan hatte. Er hat ein hingegebenes Zeugnis gelebt. Das hat mich auch neu beeindruckt, obwohl da gar nicht viel darüber geschrieben steht. Es ist nicht der Druck, dem wir nachgeben. Du musst Zeugnis geben. Jedem, dem das nicht gesagt hast, ist ein Fehler. Und alles Mögliche, meine manche so Theorie auch teilweise aufgestellt, was wir tun müssen. Müssen. Nein, der Lazarus, glaube ich, er war einfach ein sichtbares, lebendiges Zeugnis von dem, was Jesus getan hat. Ohne dass von ihm viel berichtet wird, was er gesagt hätte. Er war von Jesus zu neuem Leben erweckt worden. Und wo er hinkam und die Leute ihn angesprochen haben oder auch nach seiner Lebensgeschichte irgendwie irgendwo ins Gespräch gekommen sind, er hat einfach davon gesprochen, was Jesus ihm getan hat. Und mehr müssen wir auch nicht tun. Da heißt in Johannes 12, da erfuhr die große Menge der Juden, dass der Lazarus dort war, jetzt mal zu Hause, als Jesus dorthin gekommen war. Und sie kamen alle auch dorthin, weil sie den Lazarus sehen wollten. Nicht unbedingt wegen Jesus, weil sie den Lazarus sehen wollten. Und er war ein lebendiges Zeugnis für die Kraftwirkungen Gottes. Das Volk aber, Johannes 12, 17, das bei ihm war, als er Lazarus aus dem Grab rief und von den Toten auferweckte, rühmte die Tat. Die hohen Priester aber beschlossen auch, Lazarus zu töten, weil sie das gar nicht leiden konnten, dass da einer ein lebendiges Zeugnis für Jesus war, für die Macht Gottes. Aber er war es einfach. Und ich glaube, so diese Natürlichkeit, einfach das zu sein, was wir sind und das zu bekennen, das sagt der Herr, hat mir neues Leben geschenkt. Gott hat mich da und dort einfach gesegnet. Er hat mir das gegeben, was aus seinem Überfluss heraus zu mir kam. Und es ist so toll. Ich bin einfach nur überwältigt von dem, dass Gott mir Leben geschenkt hat. Neues Leben. Ewiges Leben. Er hat mir alles gegeben. Ich bin ein Zeugnis dafür. Insofern, Hingabe an Gott, glaube ich, nicht irgendetwas, was wir uns aus die Finger saugen müssten, was wir produzieren könnten, sondern schlicht der Ausfluss von dem, was wir empfangen haben, zurück zu ihm. Ich bin geliebt, ich liebe wieder. Mir ist gedient worden, ich gebe es einfach weiter und diene wieder. Der Herr hat mich so groß gemacht, ich weiß gar nicht, wie mir geschehen ist. Ich mache ihn groß. Der Herr gibt sein Zeugnis für mich und sagt, hey, für dich habe ich alles gegeben. Ich sage, Herr, du hast mir alles gegeben und das bekenne ich auch da, wo ich hinkomme. Und wo dein Zeugnis gefragt ist. Danke, dass ich in der Hingabe zu dir leben darf. Es ist das Größte, was mir überhaupt in meinem Leben geschenkt ist. Insofern wünsche ich euch eine hingegebene Woche an euren Gott, auch in der kommenden Woche und in der Zeit, die vor uns liegt. Lasst uns unser Leben ihm zu Füßen legen, ganz neu. Das können wir jetzt tun, werden wir es mal noch feiern zum Abschluss und uns an das erinnern, was Jesus für uns getan hat, dass er sein Leben für uns gegeben hat, Leib und Leben, und einfach sagen, ja Herr, ich gebe auch dir mein Leib und Leben.